Ein heißer politischer Sommer steht uns bevor, denn direkt nach den Ferien wird gewählt. Zuerst in Brandenburg und Sachsen, danach in Thüringen. Drei Wahlen in Ostdeutschland, die ganz Deutschland verändern könnten. Bisher stellen dort SPD, CDU und Linke die Ministerpräsidenten. Werden sie ihre Ämter verteidigen können? Wer ist im Wahlkampf Gegner, wer strategischer Partner? Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen in Unter den Linden. Herzlich willkommen zu Unter den Linden. Herzlich willkommen meinen beiden Gästen. Mike Moring, CDU-Landesvorsitzender in Thüringen. Er will Ministerpräsident werden und Bodo Ramelow von der Linken ablösen. Und Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ihnen beiden herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Herr Moring, wir haben alle ein heißes Wochenende hinter uns, fast egal wo in Deutschland. Ist das Thema Klimawandel aber vor allem im Westen ein Thema oder genauso auch im Osten Deutschlands?
Na, ich glaube, zunächst interessiert alle und alle sind in Sorge, was passiert mit dem Klima auf dieser Welt und wie kann man damit umgehen und vor allem, welche Schritte muss man gehen. Aber tatsächlich ist es so, dass es eine unterschiedliche politische Wahrnehmung gibt in der Aufgeregtheit um das Thema, weil ich schon spüre bei uns zu Hause in Thüringen, in Mitteldeutschland, dass andere Themen wie gute Schule, Bildung, die Entwicklung des ländlichen Raums mindestens ebenso genauso wichtig sind und erwartet wird, dass die Politik sich darum kümmert und nicht immer nur von einem Thema zum nächsten springt. Und das, was gerade wichtig ist, wird gemacht und alles andere wird einfach an die Seite gelegt.
Herr Bartsch, sehen Sie das auch so, dass wir bestimmte Themen gerade vernachlässigen in der politischen und auch medialen Debatte sicherlich, weil im Moment alle vom Klimawandel reden? Ist das zu sehr gehypt?
Na, der Klimawandel ist natürlich ein zentrales Thema, das ist ja unbestritten und nicht nur, weil das Wochenende heiß war. Das ist eine der zentralen Fragen, aber für mich ist die Klimafrage die zentrale soziale Frage. Denn von dem Klimawandel sind zuallererst die Ärmsten der Armen betroffen. Und gar nicht so sehr wie in Deutschland, sondern in anderen Regionen. Wir müssen uns diesem Thema schon stellen. Aber ich glaube, wie wir uns dem stellen, wie wir uns dem annähern. Also ich habe ja nichts dagegen, dass man auch über Fleischverbrauch, über Inlandsflüge redet. Das ist alles in Ordnung. Aber das ist nicht die zentrale Frage des Klimas. Wir als Linke sagen, ich glaube, dass es dort auch um Konzerninteressen geht. Dass zum Beispiel das ganze Thema Fluchtvertreibung eine große Rolle spielt. Denn wenn wir dort nicht etwas tun und organisieren, dass die Menschen vor Ort, dort, wo sie geboren werden, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten, dann wird dieses Thema noch mehr nach oben gebracht. Die Kriege dieser Welt sind die größten Klimazerstörer. Also all die Flüge, all die Bomben, die fallen, das macht das Klima doch kaputt. Also ich möchte schon einen großen Ansatz und ich möchte dann adressieren, wer trägt die Verantwortung für aber den Klimawandel.
Das sind sicherlich noch mal weitere Punkte, aber Kriege zu vermeiden für den Klimaschutz
mag zum
Teil helfen, aber den noch nicht lösen.
Man kann Kriege auch vermeiden ohne Klimaschutz.
Das ist richtig. Da sind wir einer Meinung. Ich meine, dass der Donald Trump sagt, also er hat den Angriff auf den Iran nicht durchgeführt, weil da eventuell Todesopfer zu beklagen sind. Also das fand ich dann schon einigermaßen irre. Also die Kriege ohne Todesopfer, die hatte ich bisher noch nicht so zur Kenntnis genommen. Also das ist schon Wahnsinn. Aber darum geht's nicht bei den Landtagswahlen im Osten. Das ist ja nicht die Frage. Genau. Ich glaube im Übrigen, dass da viele, das geht ja sogar bis zur Union. Ich kenne viele aus der Union, die auch nicht gut finden, dass Kriege auf der ganzen Welt geführt werden. Nur da müssen wir endlich was tun. Die Regierung macht zu wenig. Wenn ich sehe, dass Herr Maas das jetzt auch bedauert mit der Verhaftung der Kapitänin, ist alles viel zu wenig. Da muss entschlossen gehandelt werden. Das ist ein anderes Thema vermutlich.
Wir können heute über verschiedene Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, sprechen. Bleiben wir aber ganz kurz beim Klimawandel. Wie wird denn dieses Thema in Ostdeutschland anders besprochen und diskutiert als in Westdeutschland?
Ich sage mal, was die Leute wahrnehmen, ist da Folgendes. Wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen. Wir steigen gerade aus der Kohle aus. Ein großes Thema im Osten, vor allem in der Lausitz, weil die Leute spüren, da gibt es schon wieder einen Strukturwandel, schon wieder fällt der Arbeitsplatz weg und alles, was danach kommt, ist offen. Die Leute sind belastet durch hohe Strompreise. Wir haben die höchsten in Deutschland, in Europa. Das spüren die Leute in ihren täglichen Ausgaben. Und wir haben in Thüringen zum Beispiel die Riesenbelastung durch die Stromstraßen, die mitten durch den Thüringer Wald gehen, die mitten über das grüne Band gehen, die dreimal das Land durchschneiden. Und die Leute spüren irgendwie, im Norden wird Strom produziert, die Windräder drehen sich, im Süden wird es gebraucht. Und alle großen Leitungen, wo wir nichts davon haben, gehen durch dieses Land. Und da hätten die Leute gern zu Recht, dass die Politik das miteinander steuert und ordnet und nicht die Belastungen nur da sind in der einen Region Deutschlands, sondern entweder gleichmäßig verteilt werden oder erstmal auch geschaut wird, was muss man machen. Ich zum Beispiel fordere, dass es erstmal ein abgestimmtes Energiekonzept gibt für Deutschland mit den 16 Bundesländern, mit dem Bund, bevor man dauernd darüber redet, was will man noch machen, welche Steuer will man noch erhöhen.
Wer müsste dafür die Initiative ergreifen?
Ich glaube, der Bund wäre natürlich gut beraten, die Initiative dafür ergreifen. Es gibt ja ein eigenes Energiekonzept des Bundes, aber das macht alles keinen Sinn, wenn die 16 Bundesländer nicht dabei sind. Ich habe vor Jahren gelesen, da war Markus Söder noch Umweltminister in Bayern, er will Bayern energieautark machen. Wenn die Bayern aber in 10, 20 Jahren sozusagen Strom und Energie für sich selber produzieren können, dann brauchen die aber keinen Strom aus dem Norden, dann braucht es auch keinen Leitungsausbau. Ob das alles so ist, will ich mal an die Seite gestellt haben, aber es macht doch Sinn, klugerweise, bevor man Milliarden Steuergeld in die Hand nimmt, bevor man über neue Steuerarten redet, erst mal schauen, wie kann ich das gleichmäßig ordnen, wo will ich hin, damit ein großes Ziel erreicht wird, nämlich Klimaneutralität 2050 in Deutschland. Dazu haben wir uns bekannt, dazu haben wir uns auch verpflichtet mit dem Pariser Klimaabkommen. Hat die Kanzlerin noch mal betont, finde ich richtig. Aber die Leute spüren, deswegen ist es eine soziale Frage, tatsächlich, kann ich mir das überhaupt noch leisten, was die Politiker dauernd in Energiewende und Klimawandel verstehen? Und sie wollen eben auch nachvollziehbare Politik haben. Wenn wir unsere Kernkraftwerke abschalten, rundherum werden überall neue gebaut. Wenn wir aus der Kohle aussteigen, rundherum werden neue Kohlekraftwerke gebaut, haben die Leute zumindest eine Sorge und eine Nachfrage, ist das noch schlüssig? Oder ist es nicht besser, dass Deutschland sich auch in Europa mit den Partnern abstimmt, am besten auch weltweit abstimmt, wir unsere Schritte gehen, wir es gleich vorwegschieben, aber eben auch sagen, wir brauchen die anderen im Boot, nur dann macht es auch Sinn, dann ist es plausibel. Und wenn wir wollen, dass die Leute Vertrauen haben, dann müssen wir diese Wege so gehen, dass sie schlüssig sind und nicht, dass mehr Fragezeichen zurückbleiben.
Ist es realistisch, größer zu denken, deutschlandweit, europaweit, international?
Ich fand das eben eine beeindruckende Kritik an der Bundesregierung. Also ich teile das ausdrücklich, dass diese Energiewende von der Bundesregierung völlig falsch eingetütet worden ist. Und wir sehen, wie derzeit die Situation ist. Ich glaube wirklich, es braucht ein Gesamtkonzept, was auch über Deutschland hinausgehen muss. Natürlich muss die Kernenergie überall oder die Kernkraftwerke müssen überall abgeschaltet werden. Natürlich ist das ein Ziel. Nach Tschernobyl und Fukushima ist das eindeutig. Natürlich müssen wir raus aus der Kohle. Auch da gibt es inzwischen Konsens. Aber es gibt in Deutschland eben wirklich ständig das Drehen an irgendwelchen Schrauben. Wir brauchen ein Gesamtkonzept. Und da ist die Preisfrage, die Energiesicherheit, alles das muss eine Rolle spielen. Aber da ist die Bundesregierung durch die Bank eben enttäuschend. Und ich bin ja sehr dafür, dass wir die Klimaziele, die ja unterschrieben worden sind von der Regierung, wirklich einhalten. Aber jetzt ist es so, und das sagt jeder, dass wir die in den nächsten Jahren nicht einhalten werden. Und das ist der eigentliche Skandal. Da muss in der Klimafrage etwas geschehen. Ich möchte nicht, dass es reduziert wird und dass Menschen Angst haben, ob sie ihren Lebensstil, ja, wir alle müssen den Lebensstil verändern, aber das ist nicht die zentrale Frage für den Klimawandel. Da müssen wirklich größere Brötchen gebacken werden. Da darf es nicht dann irgendwie einen Gipfel geben in Paris und danach hält sich keiner mehr dran. Das ist doch das große Problem. Und da haben wir natürlich Leute, ob über dem Teich mit Herrn Trump, aber auch andere, die dort wenig vorbildlich sind, sondern gegenteilig.
Und am Ende sagen Sie aber, wir alle müssen unsere Lebensweise, unser Leben verändern, schon. Und es gibt Einschränkungen und der Klimawandel und Klimaschutz kostet einfach.
Also ich
muss man es ehrlich als Politik einfach sagen.
Naja, natürlich wird uns das kosten, aber dieses Kosten ist nicht in erster Linie eine geldliche Frage, sondern es hat mit Lebensqualität zu tun. Es hat zum Beispiel damit zu tun, wie wir wirklich Energiesicherheit schaffen, wie wir das nutzen, was wir an Ressourcen haben. Also natürlich geht es auch um Wind, geht es auch um Solarenergie, natürlich geht es auch um Erdwärme, um mal was. Das sind alles Dinge, über die wir reden müssen. Da geht es auch dann um die Auseinandersetzung um Nord Stream und ähnliches. Also, dass wir nicht so weiter tun können, das ist unbestritten. Das hat ja jeder erkannt. Also gibt eine Partei, die das nicht erkannt hat, die findet das alles Blödsinn. Aber die lassen wir mal außen vor. Ansonsten ist es so, dass das Problem ist erkannt. Wir müssen es adressieren. Natürlich spielt dort Bundesregierung eine Rolle, aber nicht nur. Also ich bin zum Beispiel sehr kritisch mit der Autoindustrie in Deutschland. Warum haben wir die Wasserstofftechnologie noch nicht so hingekriegt? Warum sind wir bei Elektroautos nicht so führend, dass die Elektroautos eben nicht nur klimaneutral, sondern dass wir da hinkommen, dass es wirklich die Zukunftstechnologie ist? Da muss investiert werden, ja auch in grüne Technologien, wobei das nicht mit der gleichnamigen Partei zu tun hat, sondern mit Innovation, mit Forschung, da muss was gemacht werden und da muss nicht gekleckert werden, wie das derzeit passiert. Und da haben wir einen Wirtschaftsminister, der ist in dieser Frage Totalausfall.
Was wurde da verpasst? Die CDU stellt die Kanzlerin seit 2005, leitet die Bundesregierung.
Genau, deswegen sehen wir ja auch, ich habe ja nicht umsonst beschrieben, dass eine Menge passiert ist in der Wahrnehmung eben.
Ach, zu wenig, das ist doch unbestritten.
Herr das ist unbestritten, Herr Bartsch. Herr Bartsch, lass
mich also, gerne.
Ich erinnere auch zu, das haben Sie ganz viel erzählt, haben das ganze Oppositionsprogramm abgespult.
Nein, und, das ist viel.
Einmal alles aufgezählt, alles nett. Aber es geht auch darum, dass wir nach vorne gucken, wie richtig geht das alles auf? Das ist ja die Frage.
Klar.
Und da ist natürlich die gemeinsame Aufgabe jetzt sozusagen, diese Energiewende mit Maß und Mitte auch zu gestalten. Und eben nicht sozusagen dieses Schwarz-Weiß-Denken zu machen, die einen, die das alles Kokolores finden, die anderen die gleichen Untergang der Welt beschreiben. Es ist eben komplizierter und da braucht es eben Verantwortung und es braucht natürlich immer Gesprächsfäden, wohin geht die Reise. Wir haben ja gerade jetzt in Japan gesehen beim G20-Gipfel, dass 19 von 20 Staaten da einig sind, ihre Klimaziele auch einzuhalten.
Donald Trump, die USA nicht.
Einer ist skeptisch, hat immerhin zugelassen, dass die anderen sich einigen dürfen. Soweit sind wir ja schon, auch nicht schlecht. Aber da ist noch keinem geholfen vor Ort. Und tatsächlich ist die Frage, was macht man? Zum Beispiel bei der E-Mobilität. Natürlich, alle sagen jetzt, das ist die große Zukunft. Aber wir wissen doch auch, wenn wir mal eine CO2-Bilanz ziehen bei solchen Elektroautos, ist die ja auch nicht nun so doll, als dass man jetzt sagt, da alleine damit erfüllen wir Klimaziele. Wenn es jetzt nur noch E-Mobilität gäbe, da ist die Frage, wie kann ich diese Autos eigentlich auch betanken, dass ich überall auch in der Straße, wo Neubaublocks sind, am Ende die Leute auch machen könnten. Die Leute haben Sorge, was ist mit meinem eigenen Auto? Manche verdienen, das wissen Sie ja auch genauso wie ich im Osten, so wenig Geld. Die sind froh, dass sie ihr altes Auto weiterfahren können. Aber was sie wahrnehmen ist, sie dürfen nicht mehr durch die Innenstädte fahren, sie sollen sich ein neues Auto kaufen, fragen sich, von was soll das alles sein. Und deswegen braucht es Maß in Mitte.
Aber Herr Murek, in anderen Ländern klappt es ja zum Teil, dieser Wandel. Weshalb ist es in Deutschland so eine besondere Anstrengung?
Da klappt doch hier auch Stück für Stück. Es ist doch nicht so, dass wir da stehen und irgendwie noch in der letzten Jahrhundertwelle sind und tun so, als gäbe es das in Deutschland alles.
Aber
nicht.
Für die Menschen ist das die Kommunikation? Muss man diese Themen positiver angehen? Muss man Mut dazu haben?
Es braucht verantwortliche Politik.
Vor den Bedrohungen und von Angst
genau,
zum Teil
zu sprechen. Mal, wir geben in Deutschland 70 Milliarden Euro aus für Subventionen und Steuererleichterungen im Umwelt- und Naturschutzbereich. 70 Milliarden. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt durch das Land fahre und schaue, dass wir dadurch so steuern, dass wir die Klimaziele einhalten. Sie sagen ja zu Recht, wir hängen ja ein Stück hinterher in der Vereinbarung. Und deswegen ist, glaube ich, klug, dass wir das mal anschauen, was gibt es da an Steuervorteilen, an Subventionen und muss man die nicht neu ordnen. Die Leute nehmen wahr, die fahren durchs Land. Bei uns in Thüringen ist das extrem, stehen Windräder, die stehen still und alle wissen wir, derjenige, dem das Windrad gehört, verdient trotzdem seine Kohle. Und ob das noch Lenkungswirkung ist oder nicht, würde ich mal bezweifeln. Und ich glaube, das neu zu ordnen, haben wir uns vorgenommen. Die CDU hat jetzt eine Klimagruppe eingerichtet. Ich bin ja der einzige Vertreter aus dem Osten dabei, wo wir jetzt genau mal schauen, welche steuerlichen Effekte kann man denn wirklich neu ordnen. Dass man auch ohne neue CO2-Steuerbelastung die Lenkungswirkung so macht, Klimaziele einhalten und trotzdem die Leute nicht sozusagen über den Tisch ziehen.
Also ich will zwei Bemerkungen machen, wobei zu der letzten, wenn Sie wirklich der Einzige in der Gruppe sind, ist sehr traurig. Bei uns ist immer die Mehrheit
aus mehreren Leuten.
Der Einzige aus dem Osten ist schade, ne? Das ist sehr schade. Bei uns ist die Mehrheit aus dem Osten, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich finde, es ist ja ein zentraler Punkt, zum Beispiel der mit der E-Mobilität. Und es ist völlig richtig, dass wir derzeit dort nicht da sind, wo wir sein. Ich will nur daran erinnern, es war die Bundeskanzlerin, die gesagt hat, im Jahre 2020 werden wir 1 Million E-Autos haben. Zum 1. Januar diesen Jahres waren es weniger als 100.000, die zugelassen waren. Die entscheidende Frage ist doch folgende.
Haben Sie eins?
Ich habe gar kein Auto, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe zwei Fahrräder und nicht schlecht.
Also. Ja, ich sage
es. Wollte ja nur mal sagen.
Aber es bringt natürlich auch nicht.
Könnte aber natürlich sagen,
man muss es auch leisten können.
Ja, ne? Sehen Sie, erster Punkt. Wir brauchen ein E-Auto, was also mindestens, ich sage mal vorsichtig, es muss unter 20.000 sein. Gibt's doch derzeit nicht. Wer kann sich eines leisten? Sie vielleicht, ich vielleicht gerade so. Das ist das Erste. Zweitens, wir brauchen dann wirklich Ladestationen, die nicht so sind, dass man ständig die Angst hat, dass es nicht weitergeht. Genau. Und drittens muss die CO2-Bilanz so sein, nicht wie jetzt, sie muss so sein, dass, ich sage mal, spätestens nach 10.000 Kilometer oder nach 20.000 muss sie besser sein als beim Diesel. So, aber
muss da die Politik eingreifen?
Ja, oder selbstverständlich.
Sagen Sie, müssen die Unternehmen, was Preise angeht, was
das ist Aufgabe.
Reden wir über Subventionen.
Aus der Politik. Wenn ich das richtig sehe, ist so ungefähr alle 4 Wochen im Kanzleramt ein Autogipfel. Da fahren die immer mit den großen Schiffen vor und sagen danach, dass das festgehalten wurde, was eh schon vereinbart ist. Also da ist bisher sehr wenig rausgekommen. Und natürlich ist es leider so, dass beim Diesel, das macht doch den Leuten Angst, dass die sehen, da ist manipuliert worden. Und zwar zu Lasten der Umwelt und zu Lasten derjenigen, die sich einen Diesel gekauft haben. Und während in den USA dann freiwillig Milliarden gezahlt werden, sollen hier in Deutschland die Nachrüstung teilweise die Autohalter bezahlen. Das ist ein Unding. Die hätten schon lange zur Kasse gebeten sollen. Ich meine, all die großen Konzerne haben Milliarden gemacht.
Aber dann wird das mit den, ich meine, wir haben einen Verkehrsminister, den haben wir immer noch, trotz Maut, trotz Dieselskandal. Der Mann ist leider mal eine Fehlbesetzung und hätte schon lange gehen müssen. Da sind schon Minister wegen ganz anderer Delikte zurückgetreten, und zwar zu Recht. Also, ich will doch jetzt gar nicht, da hat ja der Herr Moring nichts mit zu tun. Da gibt es ein Versagen auf der Bundesebene.
Nein, das ist, sagt ja, ich immerhin, das ist also, meine Erkenntnis.
Ich meine, aber trotzdem, es betrifft ja deshalb, es betrifft ja Thüringen, wie wir wissen, es betrifft Thüringen wegen Eisenach. Es betrifft Sachsen wegen Zwickau. Ich wünsche mir ja, dass VW in Zwickau endlich ein Auto baut, was diesen Anforderungen gerecht wird, wo Deutschland wieder Weltspitze ist. Ich bin kein Autogegner, aber ich möchte gerne auf moderner Technologie, umweltfreundlich und sozial, dass Menschen, die mobil werden wollen, das auch können. Natürlich weiß ich auch, damit ich jetzt nicht die schwere Kritik aus meiner eigenen Partei kriege, dass Bahn gefördert werden muss, dass wir Kerosin besteuern muss und. Aber ich will ja nicht das ganze linken Programm hier fordern.
Braucht die CDU, die Bundesregierung da eine 180-Grad-Wendung bei diesem Thema? Also ganz anders die Schwerpunkte setzen und viele dieser Punkte angehen, die Sie beide hier genannt haben am Tisch.
Ja, ich glaube, es braucht tatsächlich eine Neujustierung. Wir haben ja als Fraktionschef, ich bin der Chef der ganzen Konferenz von den Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU in den Landtagen, wir haben als Impuls mal 12-Punkte-Programm vorgelegt, auch über die Frage zu sprechen, tatsächlich Kerosinbesteuerung, das muss man alles nochmal neu denken. Auch bin ich der Meinung, man kann Plastik viel eher und schneller verbieten, als zu warten, bis alle europarechtlichen Regelungen in Deutschland greifen. Trinkröhrchen, Plastiktüten, das kann jeder bei sich selber anfangen, kann darauf verzichten, da muss man nicht irgendwie eine politische Vorgabe haben. Es gibt eine ganze Menge, die man in den gesellschaftlichen Kontext einbringen kann, aber es braucht dann auch politische Rahmenbedingungen. Mhm. Wir müssen darüber reden bei der Autoindustrie, ob das klug ist, dass ein großer Konzern nur auf E-Mobilität setzt und die Frage von Wasserstoffforschung ausblendet. Mhm. Wir in Thüringen sind ja vor allen Dingen im Automotive-Bereich stark, weil wir viele Zulieferindustrie haben. Merkt keiner. In jedem Auto stecken die Motoren und Getriebe aus Thüringer Firmen drin. Sonst würde gar kein Auto fahren. Aber gibt es künftig nur noch batteriezellgetriebene Autos?
Macht die Politik toll in Thüringen mit dem Ministerpräsidenten.
Das war zum Glück alles vorher schon da und ist auch nicht kaputt gegangen, weil die Linken in der Regierung waren. Aber alles klar. Ja. Sie haben den Punkt erfüllt. Ramelow wird sich freuen. Aber ja. Fakt ist...
Ein bisschen Wahlkampf muss sein.
Ja, gab's alles schon vorher. Die Frage ist doch, gibt es auch danach noch? Nicht wegen der Landtagswahl, sondern wegen der Frage, wenn wir umsteuern, wenn neue Autos gebaut werden, wie ist denn sozusagen die Zulieferindustrie, die jetzt im Osten stark ist und Arbeitsplätze sichert, wie ist in der Zukunft beteiligt? Und das muss miteinander koordiniert werden. Dazu braucht es tatsächlich Politik, damit sie die wirtschaftlichen Interessen, aber auch die politischen Erfordernisse zusammenführt. Und die Leute wissen, sie sind nicht die Opfer dieser Energiewende, die sich die Politik sozusagen ausdenkt, sondern sind Teilhaber und haben auch eine Zukunftschance und wissen, auch in der Zukunft kann ich mit einem guten, zukunftsträchtigen Job meine Familie ernähren. Das ist die Hauptaufgabe, die wir klären müssen.
Also ich teile das wirklich, dass wir das als Chance begreifen müssen, gerade Deutschland als Innovationsland. Wir brauchen allerdings dort wirklich eine große Kraftanstrengung. Und das Problem ist, das sage ich jetzt ohne Häme und irgendwas, dass derzeit die in Berlin regierende, ehemals große Koalition das nicht hinkriegt. Das ist so. Das sage ich wirklich ohne Häme, weil wir brauchen es. Und das ist gar nicht eine parteipolitische Frage, weil dort eben wirklich Industrie, Umweltverbände, Gewerkschaften und Politik, also diese Autogipfel, wo die Konzernchefs kommen und dann bei der Kanzlerin nett zum Mittagessen, die haben bisher zu wenig gebracht. Wir brauchen diese Kraftanstrengung, weil natürlich nicht wir beide schaffen die Wasserstoffslösung, sondern wir haben tolle Ingenieure und die müssen nach vorne gebracht werden. Das kann man wegen meiner auch fördern. Da muss die soziale Frage mit behandelt werden. Wenn wir das wollen, das wäre dringend notwendig. Einen solchen Gipfel würde ich mir wünschen.
Herr Bartsch, genau. Auch wenn so eine Kraftanstrengung kommt, Mike Moring hatte schon genannt, dass das Wort Strukturwandel im Osten, wie viel Strukturwandel oder jetzt wieder einen neuen Strukturwandel können die Menschen denn in Ostdeutschland in manchen Gegenden überhaupt noch vertragen? Selbst wenn man das Ganze positiv und mit Mut nach vorne schauend nach vorne bringt, wie viel Strukturwandel können die Menschen vertragen?
Also Sie stellen eine ganz zentrale Frage, weil die Menschen im Osten haben ja seit 1990 diverse Wandel vollziehen müssen. Und natürlich gibt es da eine große Sorge. Es gibt Menschen, die haben nach 1990 nochmal völlig neu begonnen und haben sich umgeschult, haben selbst Unternehmen gegründet. Und das alles geht unter Umständen jetzt weg, weil sie sich eingelassen haben auf Technologien, wo jetzt Menschen sagen, das sind keine Zukunftstechnologien. Deswegen ist schon der Begriff Strukturwandel einer, der in Ostdeutschland nicht nur positiv belegt ist, sondern der ist mit Ängsten verbunden. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir zu leisten haben. Nun gibt's ja diesen, zum Beispiel in der Lausitz, wo der Kohlekompromiss nicht nur dort, auch partiell in Sachsen-Anhalt, der vereinbart worden ist. Ich hatte so das Gefühl, dass das mit den Wahlen zu tun hat. Das ist ja erstmal gut. Ich wäre nur sehr dankbar, wenn das jetzt untersetzt werden würde. Da sind jetzt formal große Summen bereitgestellt, aber real ist zum Beispiel im Deutschen Bundestag noch nichts entschieden worden. Und das ist dringend nötig. Wenn wir das wollen, und ich glaube, dass der Ausstieg aus der Kohle notwendig ist, dann muss es so sein, dass es mit den Menschen, dieser Versuch ist gemacht worden, also ich meine, wir regieren ja in Brandenburg mit den Sozialdemokraten, aber es ist trotzdem so, die Ängste sind riesig groß und die müssen wir ernst nehmen. Weil es ist immer wunderbar, dann in so Runden über Innovationen und so weiter zu reden. Ich kenne das, ich komme aus Vorpommern, auch eine nicht ganz leichte Region. Das wirklich zu schaffen, ist eine Herausforderung. Und da sind wir alle verpflichtet.
Genau, können Emmering, die Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden sollen, können die Ängste und diese Bedrohung in dieser Situation wirklich nehmen? Wofür müssen die dann eingesetzt werden, damit das hilft?
Diese Milliarden nehmen überhaupt gar keine Ängste, weil die Leute ja spüren, dass was Unbekanntes auf sie zukommt. Wenn ich mal die Geschichte noch länger erzählen kann, die ja vor 1990 beginnt, die ersten Enteignungen nach 1949, die große Enteignungswelle 1972, die Brüche mit der friedlichen Revolution, die Sorgen um die Euro-Einführung, die Verluste, die entstanden sind bei der Euro-Krise. In manchen Familien in Ostdeutschland geht diese Strukturwandelprozesse, durch welche Gesellschaft auch immer, schon ziemlich lang und mitten weiter schon die dritte Generation hinein. Ja. Und die Leute im Osten, die wollen nicht mehr erzählt kriegen, euch geht's jetzt gut, das wissen die auch selber. Die wollen nicht mehr erzählt kriegen, es ist besser als vorher. Also sie haben Sorge davon, von dem, was kommt. Und gerade in der Lausitz und anderen in der Kohle merken die Leute gerade, es bricht wieder was weg. Und die Milliarden, die angekündigt sind, die noch nicht etatisiert sind, werden auch derzeit nur eingesetzt. Das liegt an den politischen Projekten, die die Landesregierung, auch ihrer, an der sie beteiligt sind, eben leider aus den Schubladen holen, damit neue Museen bauen, alles nett, neue Zugverbindungen bauen. Aber wenn ich in der Kohle arbeite oder arbeite im Kraftwerk, dann nützt mir das zunächst gar nicht, dass rundherum alles schön weiß angetüncht wird, sondern will ich eine Perspektive haben für meine Familie in der Generation, wo ich seit Jahren über Generationen in der Kohle arbeite. Und das vermissen die Leute. Und bei der Europawahl haben wir übrigens gesehen, welche dramatischen Auswirkungen das hat. Nämlich genau in den Revieren, die jetzt davor stehen, geschlossen zu werden, haben die überall am Rand die Partei gewählt, die eher populistisch ist, weil sie gesagt haben, uns reicht's jetzt, schon wieder ist ein Bruch bei uns drin, also zeigt mal die rote Karte. Und wir müssen aufpassen, dass wir eine Perspektive formulieren und eben nicht Protest und Populismus unterstützen. Und tatsächlich ist die Frage, wie kann ich das Geld so einsetzen, dass die Leute in diesem Strukturwandelprozess als Sieger hervorgehen und nicht nur die Arbeitsplatzverluste übrig bleiben.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht die Frage stellen, wie können wir die Gelder einsetzen, sondern dass mit den Leuten das gemacht wird. Das ist die zentrale Frage. Wenn wir wirklich es schaffen, dass die Leute, die in der Regel vor Ort Landräte, Bürgermeister, wegen meiner auch Landesregierung, wenn die dort mehr Kompetenzen haben und wenn nicht im Bund große Summen entschieden werden. Im Übrigen das Problem, man kann da durchaus auch etwas lernen. Wir haben ja alle den Steinkohleausstieg. Unlix ist die letzte Grube geschlossen worden. Das ist auch mit Riesenverwerfungen. Es gibt diesen Wandel in den alten Ländern auch. Also da kann man auch mal schauen, was man lernen kann. Ich glaube, dass das sehr, sehr stark nicht eine Frage einer Summe ist. Weil ob nur 37, 34 Milliarden, 92 oder 12, damit kann eh keiner mehr was anfangen. Die Frage ist, was kommt für mich? Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Welches Angebot bekomme ich? Und nicht eine Umschulung und nicht nochmal etwas, was vielleicht gut bezahlt wird. Ich meine, die sozialen Lösungen für die Leute, die sind vergleichsweise gut, das muss man sagen. Da hat Gewerkschaft, haben viele einen Beitrag zu geleistet, dass sie gut sind. Aber auch das nimmt nicht die Sorge. Wir haben doch das Problem, dass im Moment wir weiterhin eine Abwanderungsregion sind in Ostdeutschland. Also wir haben neulich, war die Zahl, eine Bevölkerung wie 1905. Und das sagt ja was. Und wir müssen doch dafür sorgen, dass wir wieder auch mit Selbstbewusstsein, das ist dringend notwendig. Und da sind viele Verwerfungen gewesen, Sie haben einige genannt. Im Übrigen gab es dann auch die Verwerfung mit der Treuhand. Es gab andere Dinge, wo Menschen ganz einfach Unsicherheit, die hatten, das kann man ja auch kritisieren, die hatten häufig eine gerade Entwicklung bis 89 mit all den Kritiken. Ich will um Gottes Willen jetzt nichts relativieren. Aber die Brüche, die da mehrfach gelaufen sind danach und während der Zeit, die sind so groß, da hat es jemand, der in Bayern groß geworden ist, Absolut. Manchmal etwas leichter.
Aber es gab die Brüche eben auch schon seit
dieser Zeit. Ja, ja, keine Frage.
Nicht wegrelativieren, ist immer da. Nein, keine Frage.
Lassen Sie uns ganz kurz an dieser Stelle den Kreis schließen. Heißt es eigentlich, dass der Klimawandel, das Thema Klimaschutz, im Moment für die Wahlen in Ostdeutschland eigentlich das falsche Thema sind? Also wenn die Bundesparteien jetzt, die CDU vor allem, die sich jetzt praktisch neu diesem Thema annehmen muss, ja, nach der Europawahl und der Auseinandersetzung mit Rezo, mit dem YouTuber, wo die CDU so im Mittelpunkt stand, ist es eigentlich für Sie jetzt, für Sie als Kandidat in Thüringen, das falsche Thema?
Ich mache kein Geheimnis draus, in den Führungsgremien meiner Partei gesagt, dass es eben auch andere Themen gibt. Habe die auch benannt, zum Beispiel das Thema Grundrente. Ich finde das nach wie vor für Ostdeutschland ein ganz zentrales Thema, weil wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet haben, denjenigen, unsere Biografien sind so, die meiner Eltern, die 45, 47 Jahre gearbeitet haben, geht ja gar nicht um die Zahlen, die immer im politischen Berlin genannt werden, und trotzdem oft weniger Rente kriegen als jemand aus der Grundsicherung, dass wir denen mit der Grundrente helfen, weil das Dilemma ist doch, die Leute haben ein Leben lang gearbeitet und beziehen trotzdem als Alterseinkunft nur die staatliche Rente. Es gab kein Geld durch die niedrigen Löhne, um privat vorzusorgen. Es gab durch die Pleite der Betriebe nach 1990 kein Geld, um eine betriebliche Vorsorge zu machen. Und wenn ich nur aus der einen Säule Geld bekomme und habe dann ein Leben lang gearbeitet, dann frage ich zu Recht danach, ist das alles, was sozusagen an gesellschaftlichen Respekt übrig bleibt. Was mich ärgert, ist, dass in der Großen Koalition, wo wir jetzt ein Jahr, vier Monate, glaube ich, zusammen in der Arbeit sind, dass alles vereinbart ist im Koalitionsvertrag, auch nicht umgesetzt ist. Und ich habe mehrmals Aufforderungen gemacht, die Große Koalition muss das Thema lösen und sie kann es vor den Landtagswahlen lösen, damit die Leute auch mal sehen, die Politik verspricht nicht nur, sondern sie erfüllt auch, was sie zugesagt hat. Und das Thema Grundrente ist alles nur nicht geeignet für Landtagswahlkampf. Da kann man vorher liefern, das schafft Vertrauen. Umso mehr Vertrauen in der Mitte da ist, umso weniger bleibt Misstrauen für die Ränder bestehen.
Das Problem ist ja nur, dass das Thema Grundrente jetzt vertagt ist. Es ist ja schon bei der Vereinbarung der drei Koalitionspartner, als es um Grundrente ging, gesagt worden, dass die Grundrente erst 21 etatisiert wird. Also sie soll gar nicht kommen. Das finde ich ein Problem. Ich finde, derartige Dinge müssen dann in Konsequenz angegangen werden. Ich habe da manches zu kritisieren, aber die Grundidee, die teile ich ausdrücklich, dass Menschen, die 35 Jahre, ich bin sogar davor dafür, aber darüber will ich gar nicht streiten, dass die dann nicht in Altersarmut, in unserem Land muss übrigens überhaupt keiner in Altersarmut kommen. Absolut. Aber ich will einen Punkt sagen, weil Sie das mit dem Klima gesagt haben. Auch bei der Europawahl war es so, ja, Klima war die entscheidende Frage mit irgendwie 53%. Aber auf Platz 2 waren soziale Themen, die deutlich über 40% waren. Und natürlich, wenn man dann Ost-West guckt, dann sieht man das schon bei der Europawahl, das Klima auf Platz 2. Ich will auch um Gottes Willen nicht, Klima und Soziales gehören zusammen, unbestritten. Aber natürlich spielt im Osten das Thema rentensicher. Kinderarmut ist im Osten ein wirkliches Thema, wo etwas getan werden muss. Und ich kann die ganze Palette wieder linken Programm jetzt darlegen, was ich gar nicht will. Aber jetzt eine teilweise auch Diskussion, die etwas übertrieben ist. Ich möchte, dass wir das Klimathema in Konsequenz angehen. Aber es wird für die Landtagswahlen, ich sag mal, da ist es sogar im Übrigen ziemlich egal, wer regiert. Man sieht ja die unterschiedlichen Konstellationen, und das Klima in Sachsen ist mit dem CDU-Ministerpräsidenten nicht so deutlich anders wie in Thüringen mit einem linken Ministerpräsidenten. Das ist absurd. Das ist landespolitisch nicht die zentrale Frage. Man kann viel machen. Der Ramelow hat eine Landesenergiegesellschaft. Also ich will da jetzt auch nicht da in diese...
In den Umfragen in Ostdeutschland ja bei weitem nicht so stark wie in ganz Deutschland beziehungsweise wie im Westen. Das zeigt ja auch nochmal an den Zahlen, dass das Thema Klimawandel vielleicht in Ostdeutschland eben doch nicht so relevant ist wie in anderen Regionen Deutschlands.
Ich glaub auch nicht, dass der Hype der Grünen nur damit zu tun hat. Also da gibt es andere Gründe. Ein Grund ist die Koalition in Berlin.
Aber dann müssten die Grünen ja in Ostdeutschland auch deutlich stärker sein in den Umfragen. Aber
wissen Sie, die sind ja im Moment stärker. Ich komme ja aus einem Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Das kann sich ja gar keiner vorstellen. Da sind die Grünen nicht im Landesparlament. Also das ist auch nicht so ein Riesenverlust. Das können wir schon ordentlich, auch die ökologische Frage. Aber wissen Sie, mir geht es auch gar nicht darum. Die Grünen sind, wir regieren mit denen in Thüringen, wir regieren mit ihnen in Berlin, jetzt auch in Bremen. Das ist ja alles gar nicht die Frage. Ich finde ja auch, dass die Grünen einen historischen Verdienst haben, was diese Frage betrifft, die Ökologie. Das ist völlig unbestritten. Und trotzdem, wer denn sagt, das sind die Einzigen, die das lösen können? Ich würde mal sagen, Linke und CDU bieten auch Lösungen. Die sind zwar zwar teilweise diametral, das ist auch nicht das Problem. Aber in Ostdeutschland wird die Auseinandersetzung anders geführt werden und durch eine andere Polarisierung bin ich relativ sicher, dass sie diese Ergebnisse nicht erzielen werden. Und dann ist es auch nicht so, derzeit ist es ja im politischen Berlin, wir sind ja eine Exotenrunde, ich wundere mich ja, dass kein Grüner da ist. Oder man weiß es ja nicht genau, aber jedenfalls die beiden Konkurrenten nicht.
In Thüringen haben die Grünen bei der Europawahl das schlechteste Ergebnis aller 16 Bundesländer bekommen, ich glaube 8,6%. Tatsächlich das Thema ein Stück tiefer, was ich vorhin beschrieben habe, die Einschnitte, die Leute spüren bei der Windenergie, bei dem Leitungsbau, wird auch den Grünen zugeschrieben. Aber es fehlt eben auch im Osten an so einer Ebene der Bürgerlichkeit, wo man in den schicken Städten wie in München 40% in den Stadtteilen Grünen wählt. Weil es ein bisschen wie in einem Ablasshandel. Ich will das nicht damit vergleichen. Aber man auch viel damit tut, man kann schön in den Urlaub fliegen, man fliegt in seine Ferienhaus auf irgendeiner Insel, hat einen schönen SUV vor der Tür stehen und wählt dann grün, damit man es schön wieder ausgeglichen hat mit seinem eigenen Gewissen.
Das ist ein bisschen gemein jetzt. Jetzt muss ich Sie verteidigen, das hatte ich nicht vor, aber jetzt muss ich
Sie verteidigen. Ja, aber schön, passt ja. Aber man sieht so ein Stück daran, es ist eben tiefer.
Ja, das
und die Leute wissen schon im Osten, es ist nicht damit getan, eine Partei sagt, machen jetzt Klimawandel, man will schon eine Lösung sehen. Und richtig. Auf die Lösung kommt es an, die Leute in den neuen Ländern sind kritischer. Bei diesem Zutrauen, was sie verteilen über Wahlen in die Politik, weil sie schon auch genug Enttäuschungen erlebt haben und genug Wandel mitgemacht haben, als dass sie einfach so einen Scheck ausstellen und sagen, ihr macht das schon, euch vertraue ich und deswegen wähle ich euch.
Und viele Menschen in Ostdeutschland sind vor allem kritisch, ob eine der Parteien, die für viele alle zusammen auf der einen Seite stehen, von der CDU bis zur Linken, wirklich die Probleme der Zukunft lösen können. Und auf der anderen Seite bietet sich die AfD an, als die Alternative, wie es im Namen der Partei steht. Und die AfD, die in mehreren Bundesländern bei diesen Wahlen stärkste Partei werden könnte. Wie kommt diese Entwicklung? Und weshalb ist die Linke, die früher auf diesen Platz eingenommen hat, Menschen auch aus Protest zu sich zu holen, weshalb gelingt das der Linken im Moment nicht?
Naja, dass uns das nicht gelingt, das würde ich Sie nicht, so nicht unterschreiben.
Nicht
wenn ich noch mal
so sehr, aber in zwei Bundesländern hinter die Linke im Moment in den Umfragen deutlich
Sie haben
hinter
recht, schlimm genug. Ich wollte es gleich sagen, ich will nur ein bisschen relativieren. Zum Beispiel bei den Kommunalwahlen in meinem Bundesland waren wir auf Platz 2 nach der CDU. Das geht schon auch noch. Aber Sie haben in einem recht. Die AfD hat es geschafft, sich als Alternative darzustellen. Der Name ist vergleichsweise klug gewählt. Nur wenn man dann mal schaut, und da wird Herr Moring von Thüringen berichten können, ich kann da von Mecklenburg-Vorpommern berichten, die ist ja gewählt worden. Die ist bei uns ja zweitstärkste Partei gewesen in unserem Bundesland. Was ist danach passiert? Die Partei hat sich gespalten, es gibt zwei Fraktionen, da sind mehrere ausgeschlossen worden. Also im Bundestag sind drei raus, in Thüringen sind da auch mehrere aus der Fraktion raus. Die Truppe bietet nichts an. Ich könnte ja verstehen, wenn die wegen meiner als eine konservative Partei, ob nur zum Thema Klima, wenn Sie da meinen, den gibt's gar nicht, den Klimawandel, okay, deren Einschätzung teile ich nicht. Aber bei sozialen, bei anderen Themen wirklich echte Alternativen anbieten würden. Die schaffen eins mit einfachen Antworten. Im Bundestag höre ich immer am Klimawandel letztlich nur an den Flüchtlingen. Das ist absurdes Zeug. Das ist absurdes Zeug. Und deswegen, ja, ich weiß, dass es das Problem gibt. Ja, das hat auch mit uns zu tun. Da tragen wir alle eine Verantwortung. Und ja, das ist auch ein Ergebnis. Wir regieren in 3 der 6 ostdeutschen Bundesländer mit, tragen Regierungsverantwortung. Und da höre ich nicht selten, na, ihr regiert doch, was macht ihr da? Dann kann ich 1000-mal sagen, Bundesgesetz, das interessiert die Leute nicht. Die wollen diesen Zuständigkeitskram nicht haben. Die wollen, dass ihre Probleme gelöst werden. Aber es wird natürlich darauf ankommen, dass die eigentliche Frage, denn eins, das kann ich Ihnen sicher sagen, diese Partei wird auch nach den 3 Landtagswahlen in keinem Bundesland regieren. Da bin ich sehr sicher. Und die Frage ist, wo das Land hingeht. Da würde ich jeden nur bitten, schauen Sie sich die Konzepte von Herrn Moring an und wegen meiner auch der anderen CDU-Leute, schauen Sie sich die Konzepte, die sind diametral gegenüber. Das ist die Frage, um die es geht bei der Landtagswahl. Und nicht, ob diese, da hätte ich beinahe Kasper gesagt, das darf ich nicht, ob die da noch sagen, 3 Abgeordnete mehr oder nicht haben. Das ist unwichtig.
Wenn Sie aber sagen, die AfD wird in keinem der 3 Bundesländer mitregieren, was für Koalitionen erwarten uns denn da? Da kann ja eine Situation entstehen, wo wirklich praktisch alle anderen Parteien auf der anderen Seite zusammen koalieren müssen, um gegen die AfD zu regieren, oder?
Nee, das kann ich Ihnen vorausschicken. Das können Sie auch einen Umschlag packen. Diese Situation wird nicht eintreten. Ich bin fest überzeugt, es wird stabile Regierungsverhältnisse danach geben. In Thüringen gehe ich davon aus, dass wir eine Regierung der bürgerlichen Mitte bilden können. Aber wir nehmen schon zur Kenntnis, das, was passiert ist. Sie haben es ja richtig gefragt vorhin. Der Protest im Osten ist von links nach rechts gewandert. Das ist schon so. Nein, am Beispiel, der Stadt Gera kann man das für Ostdeutschland ziemlich gut sehen. Es war früher so, in Gera alle Direktmandate sind von der Linkspartei gestellt worden. Die Stadt hat einen schwierigen Prozess durchgemacht. Heute werden dort in der Stadt alle AfD und die Mandate werden von dort gestellt. Jedenfalls in den Prognosen, wenn man davon ausgeht. Man kann es bei der Europawahl sehen, die gewesen ist. Da hat die Linke in Thüringen -9% bekommen.
Das stimmt.
Wir können ja gerne mal die Zahlen angucken. Ja, und genau das ist der Aufschlag, der bei der AfD draufgegangen ist. Da passiert schon was. Es ist so, wie Sie sagen. Die Leute sehen in der Linkspartei nicht mehr die Protestpartei, sondern sehen sie selbst zu den Etablierten mit dazugehörig. Die AfD macht es relativ billig. Aber die Entscheidung ist doch zwischen diesen beiden extremen Rändern. Kann man nicht auch ein Angebot machen für die Leute, dass sozusagen was in der Mitte auch dort angeboten wird, wo die meisten Leute sich auch zu Hause fühlen. Und mich nervt immer einer in den ganzen Berliner Debatten, die stattfinden, die auf den Osten schauen und sagt, siehste, alles nur nach rechts. Und wer nicht sozusagen Mainstream macht, ist gleich ein Nazi. Da müssen wir aufpassen, wir müssen Brücken bauen in die Gesellschaft immer wieder hinein. Das müssen Volksparteien leisten. Und wenn man das macht, dann bin ich auch überzeugt, dass die Landtagswahlen so ausgehen, dass danach auch stabile Verhältnisse gibt.
Ich will zumindest deutlich widersprechen. Was haben Sie gerade gesagt, die extremen Ränder? Da meinen Sie also Ihren Ministerpräsidenten. Das ist doch Ihr Ministerpräsident in Thüringen. Das sind keine extremen Ränder, sondern wir nehmen hier Verantwortung wahr. Und dass wir uns eben nicht auf eine populistische Linie begeben, das ist im Übrigen Wahrnahme historischer Verantwortung. Und dass die Situation in Ostdeutschland nicht in den Jahren zuvor eskaliert ist, hat auch mit unserer Verantwortungswahrnahme zu tun. Und wir stellen weiterhin Oberbürgermeister, Landräte sind in drei Ländern in Regierungsverantwortung. Ich bin ja sehr dafür, dass man die Auseinandersetzung führt. Die Auseinandersetzung um die besten Konzepte. Und da, glaube ich, ist ein Ansatz, den Sie betreiben und den die CDU hier in Berlin, das gibt da extreme Ränder, der ist sowas an Westdeutsch, der ist sowas an daneben. Ja. Denn die Linke, um das auch mal klar zu sagen, wer in Thüringen stärker sein wird als Union oder Linke, das ist eine offene Frage. Das werden wir am Wahltag sehen. Bis dahin wird entschlossen darum gekämpft, wer es sein wird. Und ähnlich ist die Frage auch in anderen Ländern. Ich bin eben nicht sicher, wie manch einer sagt, dass bei der Landtagswahl in Brandenburg oder Sachsen oder Thüringen die AfD, das schließe ich aus. Weil schauen Sie sich mal den Unterschied Europawahlen und Kommunalwahlen an. Der ist ja frappierend, dass die AfD zum Beispiel bei den Kommunalwahlen deutlich schlechter abgeschnitten hat. Weil die Leute eben wissen, kommunal möchte ich gerne die Verantwortung haben oder übernehmen werden. Da sind sie deutlich schlechter. Und bei der Landtagswahl kann man doch nur mal nach der Bilanz anschauen. In Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, was sie wirklich anzubieten haben. Denn diese Art und Weise des extremen Zuspitzen und des auf ein Thema sich beziehen und den Islam verantwortlich zu machen für Fehlentwicklungen im Ostdeutschland, das ist alles absurdes Zeug. Deswegen, es kommt nicht darauf an, das, was Sie machen, zu versuchen, da gibt es irgendwelche Ränder, die ein bisschen irre sind, das ist völlig neben der Sache, sondern ich sage, Wettstreit zwischen den relevanten Parteien, dann, nur dann haben wir auch eine Chance, dass wir diejenigen, die eigentlich gar keine Verantwortung tragen wollen, wirklich dahin bringen, wo sie hingehören, nämlich vergleichsweise kleine Parteien.
Jetzt machen wir einen kleinen Faktencheck, das ist ganz wichtig, ja. Kleiner Faktencheck. Katja Kipping, Bodo Ramelow, Susanne Hennig-Welsow, die Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende der Linken. Seit Wochen machen die folgenden Wahlslogan: Bodo oder Barbarei. Die ganz klar sagen in Thüringen, entweder wählt Bodo Ramelow oder alles andere, was an Regierungen nachfolgt, ist Barbarei. Ich finde, das ist eine Zuspitzung, die habe ich im politischen Thüringen noch nicht erlebt. Weil der Allmachtsanspruch einer Partei und einer Person zu sagen, nur wenn er mich wählt, ist es irgendwie demokratisch legitimiert. Und wenn die anderen gewählt werden, ist es Barbarei. Mhm. Ich finde, in der Demokratie gehört sich das gar nicht. Und deswegen ist der Faktencheck schon wichtig, weil ich finde, diese Zuspitzung ist ungehörig. Und sie beschreibt damit einen Anspruch, den die Leute auch nicht wollen. Und deswegen muss es immer auch eine Alternative geben. Wir streiten gerne um die richtigen Konzepte. Das sehe ich genau wie Sie. Wir sehen ja in Umfragen, Rot-Rot-Grün hat seit 4 Jahren in Thüringen keine Mehrheit mehr. Wir haben die Kommunalwahlen gewonnen, weil da auch schon eine Menge Vertrauen da ist. Aber daraus zu schlussfolgern, wenn jetzt die anderen gewählt werden, zum Beispiel eine CDU-geführte Landesregierung mit mir an der Spitze, das ist dann Barbarei. Ich finde, das ist zu viel und so darf auch politische Debatte nicht laufen, auch wenn es zugespitzt zugeht und auch wenn es sozusagen schwierig wird.
Wenn wir uns darauf einigen könnten, dass Sie diesen Unsinn Extreme von rechts und links nicht wiederholen. Ich habe im Übrigen noch nie gesagt Bodo oder Barbarei. Ich finde es auch falsch, um das klar zu sagen. Weil natürlich will ich, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt. Das ist doch völlig unbestritten. Also, aber es ist nicht so, dass wenn Sie eine Regierung bilden würden ohne AfD,
das ist natürlich für mich schon entscheidend, dass es dann Barbarei ist. Denn in Thüringen gab es ja vor Bodo Ramelow auch schon CDU-Ministerpräsidenten und es war keine Barbarei, das konnte ich schon feststellen. Ja. Deswegen, ich sage das ganz klar, das ist nicht meine Wortwahl, aber bitte dann diese auch nicht, die Extreme von rechts und links, weil das ist genauso, das ist Gleichsetzung und diese Gleichstellung von AfD und Linkspartei, die geht eben auch überhaupt nicht. Beide Dinge sind meines Erachtens falsch.
CDU und Linke haben bei den meisten Themen sehr verschiedene Meinungen und Positionen. Ja. Trotzdem, zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen oder Brandenburg, potenzielle Koalitionspartner?
Nein, keine potenziellen Koalitionspartner. Wir wollen ja gerade die linke Landesregierung ablösen und auch den Zustand beenden, dass jemand, der von der AfD in die SPD gewechselt ist, in dieser einen Stimmenmehrheit heute trägt. Die Regierung wäre schon lange am Ende, wenn nicht der Zweitplatzierte hinter Höcke heute Rot-Rot-Grün sozusagen stützen würde. Deswegen wollen wir das Experiment beenden. Und wenn man was beenden will, wenn man nicht zum Koalitionspartner erheben.
Also es ist kein Experiment, sondern es ist eine jetzt bald 5 Jahre erfolgreiche Regierung. Man kann sich die Daten in Thüringen anschauen, ob das die Arbeitslosenquote, also alle Daten, ist Thüringen von den ostdeutschen Ländern fast überall Spitze. Aber in einem stimme ich mit Herrn Moring wirklich voll überein. Also es wird keine Zusammenarbeit zwischen Union, es wird keine Koalition von Linkspartei und CDU geben, sondern die zentrale Auseinandersetzung in Brandenburg, in Sachsen und auch in Thüringen muss zwischen Union und Linker geführt werden. Dann wird deutlich, wohin die Länder sich entwickeln können. Da wollen wir streiten, wegen meiner auch sehr kontrovers, wegen meiner auch sehr deutlich. Aber das ist die eigentliche Linie und nicht die, die da sagen, die Altparteien und so. Das ist ein solcher Humbug. Das ist eine Abkürzung, die gerne gegangen wird. Und ich kann all die Enttäuschungen, die kenne ich alle. Und ich kenne das aus meinem eigenen Dorf, wo Leute sagen, naja, aber das ist das Einzige, wo ihr in Berlin wach wird. Und da kann ich nur sagen, also inzwischen sind alle lange wach. Und wer jetzt noch die wählt, der wählt eben Leute wie Höcke oder die jetzt frisch gewählte Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Das ist ein Ausschlussverfahren. Und ich will
aber
jetzt
aber ist für die Linke die AfD der Hauptgegner im Wahlkampf dadurch?
Nein, ich glaube, dass die Fokussierung auf die AfD falsch ist. Wir dürfen die AfD nicht zum zentralen Punkt der Auseinandersetzung machen. Die Auseinandersetzung heißt in Thüringen Ramelow gegen Moring. Das ist die Frage. Um die geht's. Einer von den beiden wird Ministerpräsident sein. Selbstverständlich, wovon ich ausgehe, muss ich ihn nicht nochmal wiederholen. Das sind auch die zentralen Felder der Auseinandersetzung. Und nicht die AfD. Wissen Sie, dieses in den Mittelpunkt stellen von Parteien, weil sie gerade im Aufschwung sind. Und das ist die AfD im Übrigen nicht mehr. Wenn man sich, ja, ich weiß, Sie haben ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass in Sachsen und Brandenburg die AfD bei der Europawahl stärkste Partei ist. Schlimm genug. Aber es ist in den anderen Ländern im Übrigen sie nicht gewesen. Und ich will noch mal darauf verweisen, bei den Kommunalwahlen war das Ergebnis deutlich dürftiger. Ich kämpfe darum, dass wir irgendwann, und wir haben gerade das schöne Ergebnis in Bremen, wo wir doppelt so stark waren wie die AfD gehabt. Und ich bin überhaupt nicht sicher, dass in Thüringen wird die AfD nicht unter den beiden Besten sein. Ich bin sicher, die beiden besten Parteien sind Union und Linke. Das wird so sein. Vielleicht können wir uns da
auch einigen. In der Reihenfolge, absolut.
Phoenix, wenn ich einmal bescheiden bin, dann wird das sofort genutzt. Gut, dass sich CDU und Linke hier einig sind. In der Frage auf jeden Fall. Den Wahlabend gibt's natürlich bei Phoenix ausführlich. Da werden wir die Zahlen dann sehen. Am 1. September der erste Wahlabend und am 27. Oktober in Thüringen dann der zweite Wahlabend, der für Sie persönlich entscheidende Wahlabend. Lassen Sie uns am Ende der Sendung einmal positiv in die Zukunft schauen, bei allen Herausforderungen, über die wir gesprochen haben. Was kann denn unsere Gesellschaft zusammenhalten? Ob das alt und jung ist, ob das Ost und West ist? Was braucht Deutschland an Initiativen? Welche Themen können uns zusammenhalten?
Also ich glaube, dass da die Überschriften des Koalitionsvertrages sogar gut gewählt sind. Es geht vor allen Dingen um die Frage des sozialen Zusammenhalts. Wir können
der Koalitionsvertrag in Berlin.
Also die Überschriften sind gut, nur was darunter ist. Wissen Sie, wenn wir weiterhin so agieren wie jetzt, dass wir ein Auseinanderdriften der Gesellschaft haben. Wenn ich nur daran denke, ich will dieses eine Beispiel nur sagen, dass die BMW-Erben gerade wieder 1 Milliarde aus Aktienpaket sich haben auszahlen lassen. Das heißt, jeden Tag 2,6 Millionen, jeden Tag. Ich frage mich, wie man die ausgeben soll. Und wir haben auf der anderen Seite eine steigende Zahl von Kindern, die arm sind und von Armut bedroht sind. Dieses Auseinanderdriften, das heißt, das sage ich als Norddeutscher, Steuern. Wir brauchen eine große Steuerreform. Wir müssen endlich darüber reden, wie wir Kinderarmut beseitigen. Es darf nicht sein, dass in unserem Land hier in Berlin Rentner Flaschen sammeln. Das ist die zentrale Frage. Sozialer Zusammenhalt in der Gesellschaft. Da das ist im Übrigen eine Korrespondenz zur Klimafrage. Und wir können das leisten. Das hängt vom politischen Willen ab. Wer mir sagt, da ist kein Geld da, großer Unsinn. Also das sage ich als ehemaliger Haushälter.
Soziale Themen setzen,
ich sage,
um
sozialer Zusammenhalt ist das Entscheidende. Oben begrenzen riesige Einkommen und riesige Vermögen, dass die 200 reichsten Familien in Deutschland einen Vermögenszuwachs in den letzten Jahren von jeweils 10% hatten und der Durchschnitt in Deutschland irgendwie unter 2 ist, das ist doch nicht normal. Da muss eingegriffen werden, da muss gehandelt werden und dann dafür etwas getan werden, dass in unserem reichen Land keine Armut da ist.
Herr Moring.
Ich würde die Frage anders beantworten, weil sie, glaube ich, an der Stelle wichtiger ist. Wir brauchen wieder gesellschaftliche Debatten, wo wir uns gegenseitig Respekt entgegenbringen, wo wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren, auch vermuten, wie wir das heute auch gemacht haben, dass der andere auch Recht haben könnte. Was leidet den? Was macht den anderen aus? Und dass wir aufhören, in diesen politischen Scharnieren zu denken, wir haben jetzt die Mehrheit, wir setzen das alles durch, egal was der andere sagt. Und die Leute spüren, es ist erst 5 Jahre alles vorgegeben, es ändert sich nichts mehr dran. Und egal, was jemand von der Debatte macht, was jemand von der Idee hat, die wird einfach abgewimmelt, weil keine Mehrheit da ist. Und wenn wir damit aufhören, weil die Herausforderungen auch komplizierter sind, weil wir gar nicht mehr in einer Gesellschaft leben, wo man 5 Jahre im Koalitionsvertrag alles vordefinieren kann und dann weicht man keinen Millimeter mehr ab davon, weil es ja aufgeschrieben ist. Ich glaube, wenn wir das neu denken, die Bürger dabei mitnehmen, ihnen nicht sozusagen was vorsprechen, sondern ihnen auch mehr Kompetenzen geben in der Diskussion. Wenn wir das machen, glaube ich, dann haben wir eine gute Chance, diese komplizierten Herausforderungen in diesem Land auch besser zu gestalten. Und ich würde gerne, ganz klar, wenn das in dem kleinen Land Thüringen gehen würde, ich würde es gerne beweisen, dass man das so machen kann. Dass man nicht nur was einfordert von anderen, weil man in der Opposition ist, sondern ich würde gerne beweisen, dass man genauso Politik machen kann und dass es die Leute mehr begeistert, als sie an der Seite stehen lässt.
Und damit danke ich Ihnen für die Diskussion heute Abend. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war Unter den Blinden. Bleiben Sie jetzt bei uns. Phoenix der Tag mit allem Aktuellen zum politischen Tag. Das ganze Bild von uns. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Denn bei Unter den Linden geht es weiter am 26. August. Wie immer für eine besser informierte Republik.